Sehr geehrte Frau Klafke, sehr geehrte Familie Klafke, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Thema lautet Politikberatung durch Erziehungswissenschaft, die Position und Rolle Wolfgang Klafkes. Ohne Umschweife will ich auch gleich beginnen. Wie beinahe alle bedeutenden akademischen Pädagogen und Erziehungswissenschaftlerinnen der letzten 50 Jahre, so war auch Wolfgang Klafke in seinem Berufsleben in intensiver und vielfältiger Weise als bildungspolitischer Berater tätig. Man könnte auch umgekehrt formulieren, Klafke hat seine Bedeutung nicht zuletzt dadurch gewonnen, dass er über seine Rolle als Wissenschaftler im engeren Sinne hinaus auch in Richtung auf bildungspolitische, bildungsadministrative und bildungsreformerische Entscheidungsfelder aktiv war. In den späten 60er und dann massiv seit den 1970er Jahren war er neben einer Handvoll anderer damals sehr bekannter Pädagoginnen und Erziehungswissenschaftlerinnen zumindest für den Schul- und Bildungsbereich das, was man heute einen Public Intellectual nennen kann, wobei er selbst diese Bezeichnung für sich natürlich als zu weitgehend und viel zu hochtrabend angesehen hätte. Gerade als Vertreter einer modernisierten geisteswissenschaftlichen Pädagogik, die sich von ihren theoretischen Wurzeln her der ständigen pädagogischen Verbesserung der pädagogischen Praxis ganz allgemein und auf politischer Ebene der Stabilisierung und Ausweitung demokratischer Gesellschaftsverhältnisse kritisch konstruktiv verpflichtet wusste, war für Klafke das Motiv der pädagogisch verantworteten Einflussnahme auf die Erziehungswirklichkeit und deren politisch-administrative Gestaltung nichts Äußerliches oder irgendwie Hinzukommendes, sondern selbst innerwissenschaftliches Gebot. Und diesem Gebot, so meine ich, ist Klafke in seinem Berufsleben und beziehungsweise auch in seinem ganzen Lebenswerk ständig gefolgt und er ist ihm auch gerecht geworden. Wie möchte ich meinen Vortrag aufbauen? Ich möchte zunächst auf die Quellenlage eingehen, dann die Vorstellungen zur Politikberatung und Schulreform darlegen, auch dann über Gegenbewegungen zur damaligen Bildungsreform sprechen und ein Fazit bilden. An dieser Stelle muss ich allerdings auch aus Gründen des Selbstschutzes eine Zwischenbemerkung machen. Wenn ich im Folgenden über die Rolle Klafkes als Berater in Bildungsreformprozessen spreche, so kann ich aus Platzgründen lediglich diesen einen Faden, diesen einen Aspekt seines Werkes, seines natürlich sehr viel breiteren Werkes, verfolgen. Es geht also nicht um wissenschaftstheoretische Themen, nicht um Didaktik, auch nicht um Schulstrukturfragen, sondern um dieses spezielle Element der Art und Weise, wie man Bildungspolitik berät und wie er das aus meiner Sicht gesehen hat. Insofern muss ich sozusagen viel Kontext wissen über die späten 60er und die frühen 70er voraussetzen, kann das nicht alles breit schildern. Aber wenn ich so in die Runde schaue, bin ich eigentlich sehr hoffnungsvoll, dass ich dieses Kontextwissen sozusagen ohne große Probleme voraussetzen kann. Mein Beitrag ist insofern sozusagen bildungshistorisch gerichtet. Und er befasst sich mit Bildungspolitik und es wird etwas rau, weil wir es nicht mit wissenschaftstheoretischen Fragen zu tun haben, sondern mit bildungspolitischen Auseinandersetzungen. Und das ist sozusagen eine andere Form der Diskussion als das im Akademischen stattfindet. Zunächst also ein paar Bemerkungen zur Quellenlage. Das Schöne und zugleich Schwierige bei Klafke ist ja, dass er sein Leben und vor allem sein Berufsleben, die Entwicklung seines theoretischen Denkens und so auch seine Rolle in der Politikberatung selbst vielfach kommentiert und systematisiert hat. Er hat sein Leben gelebt, er hat sein Werk entwickelt, erste Schicht. Er hat selbst es vielfach gedeutet und geordnet, zweite Schicht. Und nun kommen wir alle, um beide vorausliegenden Schichten erneut zu betrachten, zu deuten und neu zu deuten. Dritte Schicht. Klafkes Selbstdeutung zu seinem beruflichen Denken und zu seinen öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten sind immer sehr gut nachvollziehbar. Sie ergeben ein plausibles, irgendwie durchgängig konsistentes Bild der eigenen Entwicklung. Sie sind, wie auch anders, in einem eher unaufgeregten und insgesamt recht milden Ton auch milde gegenüber sich selbst gehalten. Und unweigerlich wird am Ende ein optimistischer Ausblick gegeben. Deshalb ist es meines Erachtens wichtig, dass man in gut hermeneutisch-kritischer Manier heute die Selbstdeutungen von ihren Kontexten her und gewissermaßen zwischen den Zeilen lesend auch kritisch befragt und Alternativdeutungen erprobt, die sich eben auch gegen die Selbstdeutung damaliger Akteure richten können. Aber vielleicht ist dieses alles auch noch zu frisch, noch gar nicht zur Ruhe gekommen, noch nicht lange genug her. Die vielen noch lebenden Zeitzeugen sind nun mal, man weiß es, die natürlichen Feinde jeder kritisch-historischen Betrachtungsweise. Zukünftige bildungshistorische Forschung über die bildungspolitische Beratungstätigkeit Klafkis und unser aller bildungspolitische Beratungstätigkeit wird dann noch manche Überraschungen ans Tageslicht befördern. Ich erwähnte Klafkis kontinuierliche Selbstreflexion und Selbstinterpretation zu seiner Rolle als Politikberater. Er hat da drei Hauptfelder selbst unterschieden. Erstens Mitwirkung in Hochschul-, Wissenschafts- und berufspolitischen Aktivitäten. Zweitens Mitwirkung bei den Bemühungen zur Reform des Bildungswesens. Drittens Mitwirkung bei der Reform von Richtlinien und Curricula. Die Rolle innerhalb der Wissenschaft und Universität lasse ich beiseite. Es geht mir nur um seine politische Beraterrolle in Richtung auf Schulreform und Lehrplanreform. Die Liste seiner diesbezüglichen Aktivitäten in der Literatur von und über Klafki ist, die Liste seiner diesbezüglichen Aktivitäten kann man dieser Literatur entnehmen. Ich hoffe, ich habe da nichts übersehen. Das ging schon in der etwa Mitte der 60er Jahre los, Kommission zur Hochschulreform, zur Hauptschulreform und zum Fach Arbeitslehre in NRW, dann Gutachten zur Weiterentwicklung der additiven Gesamtschule Kirchhain, Gesamtschule Marburg-Richtsberg, dann sehr folgenreich die Leitung der Kommission zur Reform der hessischen Bildungspläne, ich gehe darauf noch ausführlich ein, dann Gutachten zur Schulentwicklung in Marburg, das Marburger Grundschulprojekt, ich würde dies auch als eine Form von Politikberatung in einem weiteren Sinne, in einem erweiterten Sinne betrachten. Antrag auf eine 6-jährige Grundschule, das Gutachten zur hessischen Förderstufe, die Leitung der Bremer Schulkommission dann schon in den 90er Jahren und die Mitwirkung in der Kommission, in der RAU-Kommission in NRW, Zukunft der Bildung, Schule der Zukunft. Auch war er mitwirkend und vorsitzend im Beirat der Laborschule Bielefeld. Im Grunde ist Klafki an beiden auf die Schule bezogenen Reformsträngen der 60er und 70er Jahre beteiligt gewesen, nämlich erstens an der Reform der Schulstruktur in Richtung auf ein stärker integratives System bzw. Gesamtschulsystem und zweitens an der Reform der Lehrpläne in Richtung auf eine reflektierte Wissenschaftsorientierung, auf mehr innere Differenzierung und einer demokratisch-partizipatorischen Unterrichtskultur für Lehrer und Schüler. Ich komme nun zu Klafkis Vorstellung zur Politikberatung und zur Organisation von Reform. Klafkis Credo zur Organisation von Reform lautete: Demokratisierung des Bildungswesens kann nur durch eine partizipative Reformstrategie gelingen. Inhalt, Form, Ziel und Methode des Reformprozesses müssen sich entsprechen. Er vertritt mithin ein partizipatorisches Prozess- und Konsensmodell der Organisation von Reformen im Bildungsbereich, das zugleich sehr pragmatisch ausgerichtet ist. Das heißt, dasjenige zu erreichen versucht, was man heute, morgen und in absehbarer Zeit erreichen kann. Alle Formen von hierarchischer Steuerung, von Top-Down-Organisation des Veränderungsprozesses, ebenso wie reformerischer Maximalismus oder ein irgendwie doktrinäres Vorgehen im Interesse der Durchsetzung vorab definierter Linien, hat Klafki immer explizit abgelehnt. Das war sozusagen immer, waren die Gegenbeispiele. Die Geschichte der hessischen Lehrplanreform in der Zeit zwischen 1976 und 1967 und 1971 folgende, beziehungsweise seine Rolle darin, ist dafür ein instruktives Beispiel. Der ausführliche Bericht Klafkis aus dem Jahre 86 über diese Tätigkeit und über die von ihm erst mitbestimmte erste Phase dieses langwierigen Unternehmens sowie die monumentale 900-seitige Habilitation von Waltraud Schreiber über den Reformprozess, der damals lief, machen dies deutlich. Was ist die Rolle von Klafki gewesen? Wie war er sozusagen in diesen Prozess eingebunden? Im Jahre 1967 wurde die hessische Lehrplanreform zunächst unter der Ägide der Staatssekretärin Hildegard Hamm-Brücher und Kultusminister Schütte sehr abstrakt und anspruchsvoll begonnen. Saul Robinsons Konzept der Curriculum-Revision bildete den Startpunkt. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am MPI für Bildungsforschung versuchten sich an Konkretisierungen, die damals jungen Leute Knaap, Raschert, Edelstein. Im Laufe mehrerer Planungskonferenzen wurde deutlich, dass ein solches Verfahren viel zu zeitaufwendig sein würde und man damit in Hessen nicht arbeiten könne. Ebenso zeigten sich konzeptionelle Differenzen zwischen der modernen Robinson-Linie und den Vertretern einer auf bildungstheoretisch geisteswissenschaftlich geprägte Lehrplanauffassung. Das waren damals Beckmann und Lemberg. Die Zeit drängte. Somit wurde nach pragmatischen Lösungen gesucht im Ministerium. Damit kam Klafki ins Spiel. Und zwar, wie Hamm Brücher 30 Jahre später im Gespräch mit der erwähnten Waltraud Schreiber, die diese riesige Habilitation darüber geschrieben hat, bemerkte, als ein, Zitat, Kompromisskandidat, ein Mann des Konsenses. Klafki legte einen Plan für eine sehr stark von den Lehrern ausgehende und mitgetragene Lehrplanreform vor, die gewissermaßen von unten nach oben die Neuerungen praxisorientiert entwickeln sollte. Dies wurde dann auch in Angriff genommen, und zwar von der Kommission zur Revision der hessischen Bildungspläne, die von 69 bis 71 arbeitete, nur 2 Jahre. Denn aufgrund des Zeitdrucks, der Neubewertung der politischen Lage und anderer Faktoren wurde dieser Weg unter Ludwig von Friedeburg bereits 71 abgebrochen. Die Klafki-Kommission war damit obsolet geworden. Dies hat zu einer scharfen Kontroverse und einem Konflikt zwischen von Friedeburg und Klafki geführt. Und Klafki war, wie er mehrfach geschrieben hat, sehr enttäuscht über diese Entwicklung. Nicht ohne zu betonen, dass er sich im Folgenden dann weiter mit von Friedeburg gut verstanden hat. Also, statt seiner eher partizipatorischen Grundidee wurden ministeriumsnahe, fachbezogene Lehrplankommissionen eingerichtet, die die neuen Rahmenrichtlinien erarbeiten sollten. Klafki hatte also mit den dann so berüchtigt gewordenen hessischen Rahmenlichtlinien im engeren Sinne gar nichts zu tun. Das war sozusagen ein ganz anderer Modus, der da gefunden wurde. Was als ministerieller Einhegungs- und Beschleunigungsversuch gedacht war, erzeugte dann aber, wie wir wissen, genau das Gegenteil. Denn eine dieser Richtlinien, die zur Gesellschaftslehre, wurde zum Zündfunken für die bekannte konservative Gegenbewegung zur Lehrplanreform, zur Bildungsreform und zur linken gesellschaftsverändernden Pädagogik der damaligen Zeit insgesamt. Ich gehe darauf später nochmal ein. Zunächst zurück zu Klafki. Seine Auffassung über Reform, die sich eben nicht durchsetzte, lag eine einerseits sehr idealistische und dann andererseits wiederum zugleich pragmatische Haltung zugrunde. Ein widersprüchliches Spezifikum der beginnenden Reformwelle in der zweiten Hälfte der 60er Jahre. In der Aufschwungphase der Reform wurden diese inneren Widersprüche, wurde die sich abzeichnenden Schwierigkeiten jedoch durch ein zunächst ja sehr breites und von links bis rechts reichenden Konsens über die Notwendigkeit und die inhaltliche Ausrichtung der Reform getragen. Wie üblich sah am Anfang alles einfach und leicht aus. Dies konnte in den 1960er und auch noch in den frühen 1970er Jahren, meines Erachtens etwa bis 1973, für die alte Bundesrepublik unterstellt werden. Der allergrößte Teil der immer noch jungen und kleinen Bundesrepublik sah sich nach der Umerziehung durch die westlichen Alliierten, nach der bildungspolitischen Stagnationsphase der 50er Jahre, in einem Prozess kontinuierlicher Selbsterziehung hin zu einem Mitglied der westlichen Demokratien und ihres gezähmten, sozialstaatlich abgefederten Kapitalismus. Die ältere Generation der Erziehungswissenschaftlerinnen und Bildungsadministratorinnen war auch biografisch noch von den Erfahrungen in Teilen des NS und des Krieges geprägt und setzte alles daran, nunmehr die Demokratisierung Westdeutschlands weiterzuführen und unumkehrbar zu machen. Die Studentenbewegung und kritische Pädagogik griffen diese Motive erneut auf, beides verstärkte sich gegenseitig. In diesem Umfeld konnten die Arbeiten Klafkis insbesondere innerhalb der Lehrerbildung und der Lehrerschaft, aber auch darüber hinaus, eine ungemein breite Wirkung entfalten, solange die äußeren Konstellationen günstig waren. Und die wurden dann aber im Laufe der 70er Jahre ungünstig, sodass sich sozusagen die Bedingungen für die Wirksamkeiten änderte. Es gab eine zunehmend stärker werdende Gegenbewegung zur Bildungsreform. Und dies hat sozusagen die bildungspolitische Beraterrolle plötzlich in eine ganz andere Konstellation gebracht. Welches waren die Gegenbewegungen zur Bildungsreform, mit denen gerechnet werden musste? Im Rückblick auf die Bildungsreformphase zwischen 65 und 75, auch beim Blick auf die damaligen und heutigen Deutungen und Bewertungen dieser Phase der neueren deutschen Bildungsgeschichte, soll eben keineswegs vergessen werden, wie umstritten diese Politik schon damals immer gewesen ist und wie viel massive Gegnerschaft sich an ihr entzündet hat. Dabei sind unterschiedliche Phasen zu unterscheiden, die in den Wänden von Hüfner-Naumann und sowie auch in den Büchern von Friedeburgs und Fenz deutlich markiert sind. Ich brauche das jetzt nicht ausführlich zu referieren, nur so viel. Aufgrund vielfältiger äußerer und innerer gesellschaftlicher, ökonomischer und kultureller Faktoren und begleitet, aber keinesfalls allein ausgelöst durch die neokonservative Kritik an den Reformen, geriet ab etwa Mitte der 1970er Jahre die Bildungsreform ins Stocken, bis sie schließlich verebbte. Nachdem sie überall offene Ohren, offene Herzen und nicht zuletzt offene Beutel gefunden und vieles, vielleicht zu vieles versprochen hatte, waren Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung für die Bildungspolitik plötzlich kein Gesprächspartner mehr. Bildungspolitik wurde dann Ende der 70er und in den 80ern zu einem unbedeutenden, gern gemiedenen Politikfeld, weil man sich dort als Politiker anscheinend nur Niederlagen einhandeln konnte. Hinzu kam, dass die 1980er Jahre das Jahrzehnt der Lehrerarbeitslosigkeit wurden. In der Folge kam es dann auch zu einem massiven Abbau der Lehrerbildung und damit auch der Erziehungswissenschaft an den Universitäten. Das ist nur die quantitative, äußere Seite. Es gab auch eine qualitativ inhaltliche. Zunehmende theoretische und praktische Selbstzweifel, die Hinwendung zur neuen Subjektivität, zum Alltag, zur Innerlichkeit, zu den damals neuen sozialen Bewegungen, zur Antipädagogik, sowie zur damals jungen, heute schon natürlich überlebten postmoderne Debatte führten dazu, dass sich große Teile der Erziehungswissenschaft auf sich selbst, das heißt in kleine Diskurs- und Praxisnischen, zurückzogen. In diesen langen Jahren zwischen dem definitiven Ende der ersten großen Bildungsreform Ende der 70er Jahre und dem dann mit dem PISA-Schock nach 2000 neu aufflammenden Bildungsreformthema ging auch die auf Politik und Administration ausgerichtete Beratertätigkeit Klafkis zurück. Erst in den 90ern leitete er dann wieder eine Schulreformkommission in Bremen bzw. wirkte an der RAU-Kommission zur Zukunft der Bildung in NRW mit. Um den Abschwung und die anschließende theoretische Depressions- und Selbstmarginalisierungsphase der Bildungsreformer und Erziehungswissenschaftler zu erklären, muss man berücksichtigen, dass bereits vorher die Reformfraktion sich einer ständig mitlaufenden konservativen Gegenbewegung ausgesetzt sah. Und hier war man nicht kleinlich von dieser Seite aus. Die linke Pädagogik entfremde die Kinder systematisch ihren Eltern, untergrabe den Leistungswillen, befördere als Selbstverwirklichungspädagogik lediglich Egoismus, Hedonismus und Bindungslosigkeit und so weiter. Sie werden sich erinnern. Das war sozusagen die Münze, in der gezahlt wurde. Die bereits erwähnten hessischen Rahmenrichtlinien für die Sekundarstufe 1 und hierin das eine Fach Gesellschaftslehre, vor allem aber auch Deutsch, galten als wahrhaftiges Teufelswerk, mit dessen Hilfe nun ja nicht das Abendland, aber immerhin doch Hessen in den Abgrund geschickt werden sollte. Umgekehrt bezeichneten die sehr doktrinären Anhänger der linken Pädagogik, ein in sich sehr breites Spektrum, ihre Kritiker als Reaktionäre, die die pädagogische und politische Unterdrückung der Schüler betreiben würden und den Kapitalismus stabilisieren wollten. So entfalteten die Polemiker in beiden Lagern ihre Feindbilder, heute würde man sagen, ihre ideologischen Hasskampagnen. Nirgendwo, schreibt Hepp in 2003, in keinem Bundesland war dieses schulpolitische Klima so vergiftet wie in Hessen, mit langwierigen Folgen. Mit lang anhaltenden Folgen. Das hat man dann auch im Bereich der allgemeinen Politik gesehen. Um einen Eindruck zu vermitteln, in der Hochzeit der Attacke der Rechten auf die neuen Rahmenrichtlinien gab es einen Leserbrief in der FAZ. Und dort, das war nach dem Putsch in Chile, dort empfahl übrigens ein Kollege, ein Professor, dass angesichts dieser Verhältnisse sich doch hoffentlich bald ein General der Bundeswehr der ganzen Sache annehmen würde. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also unfassbar. Auch Klafki wurde als einer der bekanntesten Schulreformexperten heftig angegriffen, obwohl er, wie erwähnt, in dem Sinne mit den Rahmenrichtlinien nichts zu tun hatte, sondern ein gänzlich anderes Verfahren der Innovation verfolgt hatte, damit aber gestoppt wurde. Umgekehrt wurde, so genau kommt es nicht darauf an, er natürlich trotzdem für Sachen Haftgame gemacht, mit denen er gar nichts zu tun hatte. In diesen hochemotionalisierten und tief polarisierten Reformzusammenhängen der späten 60er und 70er Jahre stand Klafki eindeutig auf der Seite der Reformer. Genauer, der maßvollen Reformer in einem bürgerlich-sozialdemokratischen Sinne. Politische, doktrinäre Haltungen waren ihm ausweislich der Texte und, soweit ich das beurteilen kann, auch aufgrund des persönlichen Habitus eher fremd und suspekt. Diese kritisch-konstruktive Ausrichtung der Bildungs- und Schulreform zu betreiben, war jedoch in der damaligen Zeit kein Zuckerschlecken, denn von den Scharfmachern der anderen Seite wurden alle Reformer, auch die Gemäßigten, in einen Topf geworfen und als geistige Brandstifter diffamiert. Ein gewisses Maß an Anfeindungen und ungerechten Kritiken hat also auch Klafki ertragen müssen. Seinen Hang zum Gespräch, zur konstruktiven Verständigung, zum Ausgleich hat es, soweit ich das beurteilen kann, nicht beeinträchtigt. Ich komme nun zum Fazit. Zusammengefasst kann man sagen, dass Klafki in seinem Wirken als Berater von Bildungspolitik und Administration ein sehr zentraler Repräsentant einer erziehungswissenschaftlichen Reformlinie war, die am Ziel der Demokratisierung von Schulsystemen und Unterricht ausgerichtet war, die ein partizipatorisches Bottom-up-Verständnis von Schulreform verfolgte, die letztlich immer den pädagogischen Auftrag der Schule mit Blick auf die Förderung und Entfaltung der Schüler in den Mittelpunkt gestellt hat und die eben damit und zugleich die Stabilisierung und Weiterentwicklung des demokratischen Gemeinwesens im Blick hatte. Dabei beachtete er sehr genau die Grenzen und unterschiedlichen Verantwortlichkeiten zwischen Wissenschaft und Politik. Ich habe da ein schönes Zitat gefunden. Die wechselseitige Bezogenheit von Politik und Wissenschaft, Bildungspolitik und Erziehungswissenschaft, muss praktiziert werden, ohne die konstitutive Unterschiedlichkeit ihrer Aufgaben zu verwechseln oder zu verwischen, muss ich sagen. Das ist der entscheidende Punkt. Ein sozusagen grenzenbewusstes Agieren zwischen zwei Welten. Und das ist, glaube ich, auch für die heutige Situation der Politikberatung durch Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung ein ganz zentrales Element, dieses Grenzenbewusstsein. Politik kann nicht durch Wissenschaft ersetzt werden und Wissenschaft kann nicht Politik ersetzen. Und die Welt vom Katheder zu ordnen oder ordnen zu wollen, ist immer sozusagen eine zu kurz gegriffene Strategie. Man muss die beiden Kontexte säuberlich auseinanderhalten und braucht aber natürlich sozusagen vertrauenswürdige Wanderer zwischen den Welten, die diese Grenzen aber auch beachten. Und glaube ich, hat Klafki sozusagen ein Beispiel gegeben, wie man das machen kann. Also, die von Klafki zentral mitbetriebene Bildungsreform war trotz aller Einfeindungen Teil der sich etablierenden und entfaltenden westdeutschen bundesrepublikanischen Gesellschaft. Viele Reformer und Reformerinnen der Generation Klafkis waren zutiefst motiviert durch die Idee, die demokratische Entwicklung in Deutschland unumkehrbar zu machen und kontinuierlich weiter auszugestalten. Entschuldigung. Und zwar also kontinuierlich weiter auszugestalten, insbesondere nach der Erfahrung des Nationalsozialismus. Aus diesem biografischen Kontext wird etwas Allgemeines deutlich. Das sich hineinbewegen in die Welt der westlichen Demokratien war Staatsräson der Bundesrepublik, vor allem der bürgerlich-liberalen und sozialdemokratischen Reformmilieus der alten Bundesrepublik. Bildungsreform und Bildungsexpansion der 1960er und 70er Jahre als nachholende Modernisierung haben hierzu einen sehr wichtigen Beitrag geleistet. Viele der damals aktiven Reformer und Reformerinnen wurden durch nachkriegszeitbedingte persönlich-biografische Motive und allgemein-politische Überzeugungen angetrieben. Insofern steht Klafki meines Erachtens typisch für das reformorientierte pädagogische Milieu der alten Bundesrepublik. In einem moralischen Sinn hat dies durchaus Kontinuität. In einer kritisch-historischen Perspektive wächst unausweichlich auch die Distanz. Es waren nämlich letztendlich zutiefst zeitgebundene, bildungspolitische, pädagogische, auf das Gemeinwesen bezogene Motive, die Klafki dazu brachten, seine Autorität und Überzeugungskraft auch in den bildungspolitischen Beratungsprozess einzubringen. Trotz Anfeindungen und Rückschlägen hat er unbeirrt und unermüdlich dieses Ziel verfolgt. Das war, wie schon eingangs erwähnt, nicht etwas, was irgendwie zu seiner Arbeit als Erziehungswissenschaftler hinzukam. Er verstand sein Engagement als natürlichen und notwendigen Teil seiner jahrzehntelangen Arbeit als Professor für Pädagogik. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.